Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir beenden mit dieser Folge einen Themenmonat zu Venenverschlüssen und eben auch Arterienverschlüssen, also grundsätzlich Gefäßverschlüssen am Auge, den wir gemeinsam mit Frau Professor Pielen aus Nürnberg bestreiten. Vielen Dank an Bayer an der Stelle fürs Möglichmachen. Und heute gehen wir in ein sehr spannendes Thema rein, nämlich in die Arterienverschlüsse. Und bevor wir da so richtig reinkommen, muss ich sagen, was Arterienverschlüsse oder zentrale Arterienverschlüsse angeht, weiß ich, dass es den kirschrunden Fleck in der Mitte gibt und dass man ihn früh sehen kann und dass man sich sonst überhaupt nicht über irgendwas freuen kann, weil die Patienten ja doch eine sehr schlechte Prognose haben. Und abgesehen davon, ja, irgendwann fällt einem die Lyse ein. Was gibt's denn da, was man so machen könnte? Sie sind ja nicht nur, das haben wir sträflich vernachlässigt, sie sind ja nicht nur Expertin, wenn es um Gefäßverschlüsse geht, sondern auch auf Thermochirurgin. Was hat man sich denn bisher so chirurgisch alles einfallen lassen, was man dem Patienten angedeihen lassen könnte?
Von ins Auge stechen, um den Druck abzulassen, über die Arterie punktieren und dann hat ja nicht nur IV lösiert, sondern in dem Rahmen der Eagle-Studie supraselektiv, also hochselektiv, den Abzweig der Arteria ophthalmica aufgesucht und dort das Lysemittel hingebracht. Das waren leider, muss man ja so als Ophthalmochirurgin sagen,
Wahnsinn,
die Neuroradiologen, die das machen durften. Aber andererseits, wenn man sich die frustrierenden Ergebnisse anschaut, dann bin ich natürlich viel lieber am OP-Tisch in der Augenheilkunde und versorge Netzhautablösungen und trübe Linsen, die dann durch klare Kunstlinsen ersetzt werden, als an dem Schlaganfall am Auge zu verzweifeln. Also der Patient ist frustriert, der Arzt ist frustriert, alle Beteiligten interdisziplinär sind frustriert, weil die Nervenzellen einfach leiden, wenn die Sauerstoffversorgung unterbunden wird und dann nicht wiederhergestellt werden können vom Körper.
An der Stelle vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ein Zentralarterienverschluss, Sie haben es gerade schon gesagt, ist für den Patienten unheimlich frustrierend. Und hier in der Studie, die von Ryan und Kollegen gemacht worden, die hat auch einen bestimmten Namen, TEN-Kraus heißt die. TEN, klein und Kraus, dann alles groß. Mit C sind die Patienten auch super schnell behandelt worden. Im Schnitt innerhalb der ersten 3 Stunden oder 3,5 Stunden. Das heißt, die Patienten bemerken das dann auch direkt. Was bemerken die? Und wie kann ich möglichst als Assistenzarzt so schnell herausfinden, dass der Patient einen zentralen Arterienverschluss hat, dass ich nicht lange rumfackel und mich traue, dem Oberarzt Stress zu machen und zu sagen, bitte kommen Sie schnell.
Eigentlich geht's schon über die Anamnese am Telefon, ne? Wenn sich der Patient melden würde oder in der beim Notfalltelefon meldet, seine plötzliche schmerzlose Erblindung an einem Auge. Mhm. Zwei Fragen reichen, um zu über 90% sagen zu können, ob es ein Zentralarterienverschluss ist. Und das ist zum einen, fand die Sehverschlechterung innerhalb von Sekunden statt? Also wie Stecker ziehen? Plötzlich ist ein Auge aus. Und ist das betroffene Auge weiterhin dunkel? Was dafür spricht, dass eben keine Reperfusion eingetreten ist, was dann ja kein persistierender Zentralarterienverschluss mehr ist. Und dann gibt's noch ein paar weitere Fragen, die man noch differenzierter stellen könnte. Aber letztlich, wenn diese Fragen bei ich sehe schlechter, welche Symptome haben Sie, wie schnell muss ich kommen, wenn die in diese Einstufung, Erstbeurteilung und Terminvergabe einbezogen würden, dann könnte man schon über 90% rausfinden. Aber das, auch wenn das nicht vor dem Klinikbetreten erfolgt, wenn Sie Assistenzärztin oder Assistenzarzt in der Poliklinik Augen sind, dann kann man natürlich auch diese zwei Fragen stellen. Ne? Fand die Sehverschlechterung innerhalb von Sekunden statt? Wann haben Sie es bemerkt und ist das Auge weiterhin dunkel? Dann sind Sie sich schon sehr sicher. Und der kirschrote Fleck, den Sie vorhin genannt haben, der braucht schon einige Stunden. Das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist nicht sofort da und schwierig zu sehen. Das nächste, was man klinisch sehen könnte, wäre der relative afferente Pupillendefekt. Also ROPD prüfen gehört dazu. Und dann, ehrlich gesagt, mein Lieblingsgerät, die OCT. Denn in der optischen Tumor.
Okay, das haben wir noch gar nicht mitbekommen.
Ja, noch gar nicht.
Ne? Das
steht auch sonst kein Augenarzt drauf. Also die OCT zeigt ganz, ganz früh erste Veränderungen. Sobald die Durchblutung der Netzhaut von innen, der inneren Schichten durch die retinalen Gefäße gestört ist, beschweren sich die Schichten in der Mitte, die sozusagen auf dem Trocknen sitzen und auf die Diffusion von oben angewiesen sind. Und es gibt da das erste Ödem und das ist dann diese Prominent Middle Limiting Membrane, auch als Marker in der OCT PMLM beschrieben. Und das ist was ganz Wichtiges, was vielleicht hier in der Studie nicht so im Vordergrund steht, weil es eben auch Zeit kostet. Ne? Ich muss ja entscheiden, wenn der Zentrallaternenverschluss gesichert ist, es bringt nur was zu lysieren, wenn es so schnell ist wie beim Schlaganfall, wie beim kraniellen Ischämie. Und das sind die 4,5 Stunden oder weniger. Also kann ich den nicht durch die Weltgeschichte schicken, um das nächste OCT zu erreichen, um diese Diagnose zu sichern. Ich muss das vorher wissen. Und was schade ist, denn mit der OCT könnte ich eben sehen, wie viel ist betroffen. Ist es wirklich ein Verschluss oder ist es was ganz anderes?
Was käme denn da ganz anderes in Frage? Also ich habe dann auch irgendwie gedacht, so okay, wenn ich das jetzt erzählt bekommen würde, sehr schnell, also innerhalb von Sekunden und dunkel geblieben. Manchmal können die Patienten sich ja auch nicht ganz so genau äußern. Das ist ja auch ein Problem. Manchmal sind es ja auch ältere Patienten, wobei das ja schon eigentlich was ist, was dem Patienten sehr schnell auffällt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es irgendwie eine Glaskörperblutung, aber das sieht man ja auch spätestens, wenn man ins Auge reinguckt. Na gut, was gäbe es da sonst für Differentialdiagnosen?
Na, Glaskörperblutung ist schon wichtig, wobei das ja oft auch typisch anders anfängt mit irgendwie Flocken, Rußregen oder ähnlichem. Dann könnte es natürlich auch eine Amotio sein. Also dann eben, aber dann ist es, die Patienten beschreiben das eigentlich nicht als schwarz, sondern als grau oder irgendwie Balken oder Veränderung. Und was aber ja auch eine wichtige Differentialdiagnose ist zum embolischen Verschluss, ist der entzündliche Verschluss. Also ich muss wieder ausschließen, dass es eine entzündliche Ursache ist, weil dann die Antwort nicht Lyse heißen darf, sondern Cortison IV heißen muss. Und das ist zwar selten, dass Morbus Horton Arteritis Temporalis da einen Zentralarterienverschluss mit dem typischen Bild macht, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es ist viel häufiger der Aion, weil es die kleinen Gefäße am Sehnerven leichter betrifft und die Entzündung mehr Schaden an den kleinen Gefäßen machen kann als an der Zentralarterie. Aber es kann genauso ein Zentralarterienverschluss durch Arteritis vorgerufen werden und deswegen ist das das Wichtigste, was man ausschließen muss. Also nach den zwei Fragen, die ich genannt habe, muss man eigentlich auch noch fragen, sind denn Schmerzen da? Schmerzen am Auge, Kopfschmerzen, Kauschmerzen, Kämmschmerzen, insgesamt ein Krankheitsgefühl, irgendwas, was für Entzündung spricht, was einen dann eben auch natürlich dazu verleiten musste, Labor abzunehmen.
Bei wahrscheinlich schneller als eine BSG oder ein Gesichtsfeld ist dann ja doch das OCT, habe ich mir dann so,
ja,
würde ich jetzt mal so denken.
Es gibt ja auch nicht wenige neurologische Kliniken, die ein OCT haben. Aber eigentlich müsste es in der Notaufnahme stehen, ne? Oder Stroke Unit.
Ja, stimmt. Apropos Neurologie, ich glaube, als letzte Differentialdiagnose vielleicht noch so einen isolierten Rindeninfarkt, einen einseitigen Rindeninfarkt an der Seerinde. Na gut, okay, verlassen wir mal dieses Gebiet der Differentialdiagnosen und wenden uns wieder dieser sehr spannenden Studie zu. Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen mit der Eagle-Studie, die dann ja auch bei 90% abgebrochen worden ist, weil gesehen worden ist, sie bringt leider nichts, die superselektive Lyse der Arteria ophthalmica.
Ja, beziehungsweise sie also bringt nicht mehr Lyse. Als,
Entschuldigung,
kein Problem, aber ich komme ja aus dem Eagle-Zentrum schlechthin an der Klinik in Freiburg, wo die Neuroradiologen um Professor Schumacher und die Ophthalmologen um Professor Schmidt und dann Herrn Feldgen das begleitet haben, bestritten haben, die meisten Patienten ein geschlossen haben und wir auch die Primäranalysen und Sekundäranalysen veröffentlicht haben. Und es ist nicht so, dass es nichts gebracht hat, aber im Unterschied zu dieser Studie, die wir heute eigentlich betrachten, wurden halt Patienten zur Lyse eingeschlossen, die bis 24 Stunden Symptome hatten. Mhm. Und wichtig war, dass die entweder dialysiert wurden, neuroradiologisch gesteuert, oder ein Mix aus dem Best Practice konservatives Treatment bekommen haben, also mit Bulbusmassage und Drucksenkung über Acetazolamid, und Tropfengabe war glaube ich auch noch dabei, also Beta-Blocker oder was, um lokal den Augendruck zu senken, ne, um diesen Risikofaktor zu senken, in der Hoffnung, dass der arterielle Perfusionsdruck ausreicht oder noch besser ausreicht, um da wieder die Netzhaut zu durchbluten. Und es gab eben keinen besseren Effekt in der Lysegruppe. Beide Gruppen haben gewonnen an Sehschärfe, aber es brauchte eben nicht die Lyse, um diesen selben Effekt zu erzielen auf die Sehschärfe, die in diesem Studiensetting und dann auch bei den TEN-CAOs und bei der TEA-Studie aus Frankreich gemessen wurde, 30 Tage nach dem Verschlussereignis und der Lyse oder dem Placebo. Wurde die Sehschärfe gemessen und verglichen, was welcher Effekt erzielt wurde. Und da muss man ja auch sagen, es ist keine normale Sehschärfenmessung, sondern die Patienten haben ja im Prinzip das Sehen verloren. Und die konnten nur eingeschlossen werden in diese Studie hier, wenn die Sehschärfe kleiner 0,1 war. Und im Schnitt war sie ja nicht messbar in der Ferne, sondern bewegte sich bei Lichtscheinwahrnehmung, keine Lichtscheinwahrnehmung, Handbewegung. Genau, das ist der Bereich, über den wir da reden.
Ja, vielen Dank für diese sehr wichtige Korrektur. Und dann können wir wegen mir aber auch, genau wie Sie es gerade schon angefangen haben, in die Studie reingehen, die wir uns jetzt anschauen. Ich wollte nur einfach kurz eine Abgrenzung machen zu der superselektiven Lyse, die ja da wirklich getestet worden ist. Und jetzt geht es eben primär um die Geschwindigkeit und, wie Sie auch schon sagten, um die Patienten, die mit eingeschlossen worden sind, dass sie einen sehr schlechten Anfangsvisus hatten. Wie genau war das aufgebaut?
Also das Wichtige, was man aus all den Vorläuferstudien gelernt hat, war, dass es schneller sein muss. Eine Analogie, beste Analogie eben zu dem neurologischen Schlaganfall kleiner gleich 4,5 Stunden. Und diese Studie hat in randomisierter, kontrollierter, doppelt verblindeter und Double Dummy. Das fand ich hübsch. Aber es bedeutet, ich habe ja eine Behandlung, die IV-Lyse, die über die Vene gegeben wird. Das heißt, der Patient sieht, ich habe da einen Zugang und ich bekomme eine Infusion. Das heißt, ich brauche eine Infusion, in der Tenecteplase drin ist und eine, wo nur die Trägerlösung drin ist. Das ist der Dummy. Und jeder Patient bekommt eine Infusion und jeder Patient bekommt aber auch eine Tablette. Und zwar im einen Fall 300 Milligramm Aspirin und im anderen Fall eine Placebo-Tablette, ne, sodass jeder Patient Infusion und Tablette bekommen hat, deswegen dieses Double-Dummy-Design. Mhm. Über 18 mussten die Patienten sein und dann wurde 1:1 randomisiert. Insgesamt wurden 78 Patienten eingeschlossen an 16 Kliniken in 6 Ländern. Die Studienleitung lag in Norwegen, Oslo. Mhm. Und der primäre Endpunkt war die Vision Recovery, also wie gut erholt sich die Sehschärfe oder erholt sie sich überhaupt, gemessen 30 Tage nach der Intervention. Und als Vision Recovery wurde gewertet, wenn die Patienten, egal wie schlecht die Sehschärfe zu Baseline war, ein Logmar-Visus von 0,7 oder kleiner hatten. Das ist ja etwas ungewohnt. Im klinischen Alltag gehen wir nicht mit Logmar, wie es Beschreibung um. Das entspricht dann etwa 20 Hundertstel oder mehr. In Dezimal bedeutet das eine Sehschärfe an Tag 30 nach Intervention von 0,2 oder besser. Also als relevanter Visus, wo das Auge was dazu beisteuern kann, zu sehen. Und das sind natürlich erhebliche, viele Visusstufen und Zeichen, wenn wir in ETDRS-Buchstaben sprechen, oder Zeilen, wenn man vom herkömmlichen Sehtest in 5 oder 1 Meter ausgeht. Und es mussten eben mindestens 15 Buchstaben oder 3 Zeilen Visusgewinn sein, um überhaupt diese 0,7 Logmar zu erreichen. In der Regel sogar noch mehr. Mhm. Wir haben ja eben über die Light Perception oder Lichtscheinwahrnehmung gesprochen und Handbewegung. Und für die gibt es nur Näherungswerte. Also das ist relativ gut untersucht. Und jedes hat sozusagen einen Logmar-Wert. Aber der ist eben die bestmögliche Näherung, um das auch in diese Stufen weiter einzureihen.
Das kann man nicht mehr in Buchstaben messen. Ja.
Weil keine Buchstaben erkannt werden. Und diese sekundären Endpunkte waren dann sogar eine noch bessere Sehschärfe, also von Logmar 0,5 oder 20/63 Snellen Visus. Und weitere Punkte, die untersucht worden waren, das Gesichtsfeld und auch Fragebögen. Und der wichtigste Punkt natürlich in diesem Rahmen der großen Intervention, wenn es an den Körper geht, nicht nur ins Auge alleine, war die Sicherheit. Ja. Und da vor allem die symptomatische intrakranielle Blutung als Major Serious Adverse Event, schweres unerwünschtes Ereignis oder eine schwere Blutung oder der Tod. Ja, dann muss man auch gleich zu den Ergebnissen kommen. Ja. Es wurden 40 Patienten mit IV-Löse behandelt und 38 Patienten mit Aspirin. Und diese Visus-Erholung von mindestens 0,7 Logmar oder 0,2 Dezimal ungefähr, das hatten 8 Patienten oder 20% in der Lysegruppe und 9 Patienten oder 24% in der Aspirin-Gruppe. Also kein Unterschied.
Okay.
Genauso wie bei Eagle, beide Gruppen gleich gut. Keine Überlegenheit der Lyse gegen vermeintliches Nichtstun. Also eine Tablette Aspirin, ja oder nein. Und die auch analog zu den Eagle-Daten, die dann ja wegen mehr unerwünschten Ereignissen, schweren unerwünschten Ereignissen wie Hirnblutung oder Tod nach 82 von 200 Patienten abgebrochen wurde, ist auch hier mehr unerwünschte Ereignisse, intrakranielle Blutung und ein Todesfall in der Lysegruppe, während es das nicht in der Aspirin-Gruppe gab.
Was ja schon auch nochmal zeigt, eine Lyse ist auch an sich ein schwerer, gefährlicher Eingriff. Also das ist ja keine hohe Patientengröße, so 40 Patienten pro Gruppe. Und wenn dann einer von denen stirbt, das ist ja natürlich schon richtig tragisch. Und in Zusammenfassung damit, was wir jetzt schon über die Eagle-Studie nochmal besprochen hatten. Also wir hatten die superselektive Lyse und jetzt auch noch die sehr schnelle Lyse, die erfolgt ist. Was sagt uns das für die Zukunft? Steht die Lyse jetzt überhaupt noch zur Debatte?
Ich denke schon, wir haben noch eine Studie, die in Deutschland läuft, die ganz wichtig ist, die Revision-Studie, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Die hat im Prinzip ganz ähnlich wie die norwegische und wie die französische Studie, das Ziel, die IV-Lyse gegen Placebo zu testen. Sie hat aber auch eine ganz große Gruppe von Patienten, die unabhängig von ihrem Verschlussereignis und unabhängig von der Lyse untersucht werden, und zwar mit OCT und weiterer augenärztlicher Untersuchung und weiterer neurologischer Untersuchung. Und wo als Nebenaspekt angeschaut wird, welche oder wie stark ist die OCT-Messung verändert, je nach Verschlusszeit, um endlich nicht mehr darauf angewiesen zu sein, dass der Patient sagt, oh, als ich um 10.37 Uhr meine Kaffeetasse genommen habe, war sie auf einmal weg. Ja, das wird ja in der Realität nicht passieren. Also die wach sind und das beschreiben können, die können das sehr zuverlässig beschreiben. Aber ich kann es nicht nachprüfen, ich kann nicht nachmessen. Und ich glaube fest daran, so wie meine Kollegen, die Studie auf den Weg gebracht haben in Deutschland, dass wir mit der OCT sagen können, mit einer gewissen Ungenauigkeit, aber nur von Minuten, wann der Verschluss war, und dann vielleicht eine Chance haben, die rauszufinden, wo sich dieses Risiko lohnt, einzugehen, dass ich schwere Blutung und so weiter, Schlaganfall, Risiko eingeht. Das habe ich ja auch per se, weil ich den Zentrallaternenverschluss hatte. Nur wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine etablierte Therapie aus der Schlaganfallbehandlung bei der Neurologie nehmen und sagen, das ist der Schlaganfall am Auge, dann muss ich mich ja fragen, was kann ich gewinnen und was habe ich zu verlieren? Wenn ich also einen Schlaganfall habe, habe das Glück, dass ich innerhalb von 2 Stunden in der Klinik bin und bekomme die Lyse, dann geht's um mein Leben. Dann geht's darum, wie viel funktioniert von meinem Gehirn. Wenn ich einen Schlaganfall am Auge habe, dann habe ich ja im Zweifel noch ein gutes zweites Auge. Und ich muss mir wirklich überlegen, ob ich dafür mein Leben aufs Spiel setzen möchte oder ob ich sage, na, wahrscheinlich wird's mit weniger genauso gut. Ich kann es vielleicht gar nicht beeinflussen, ob es so viel besser wird, als wenn ich nichts tue oder das Auge massiere oder eine Aspirin nehme. Und das ist, glaube ich, eins, was wir aus Eagle und jetzt auch nach diesen super geplanten und so toll rekrutierten, also sich vorzustellen, 80 Leute zu finden, die innerhalb von 4,5 Stunden auf dem Lysetisch liegen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Hätte nie gedacht, dass sie das in der Zeit schaffen. Also die Aufklärung über Schlaganfall und über Schlaganfall im Auge ist so viel besser geworden, dass wir jetzt die Chance haben, diese Studien umzusetzen. Das ist ja ein ganz tolles Ergebnis, ja. Und es macht mir auch Hoffnung, dass wir in der Revision-Studie noch weiter fleißig rekrutieren und mit einem anderen Ansatz vielleicht auch andere Ergebnisse sehen oder sagen können, wir setzen die erst vors OCT und dann entscheiden wir, die 10%, da lohnt sich das richtig. Und die 90%, da müssen wir sagen, ist verloren, wir klären sie ab, damit das andere Auge weiterhin so gut sieht.
Wobei Sie jetzt noch nicht gesagt haben, bei welchen 10%. Nee. Also Sie haben noch nicht gesagt, sind es jetzt die früheren oder die späteren? Sie ziehen die Schulter hoch. Okay, das ist wissen dann wir quasi halt die noch Frage. Nicht. Ja. Und dann noch eine Rückfrage. An einer Stelle hatten Sie jetzt gesagt, wobei die Personen, die einen Zentralarterienverschluss haben, die keine Lyse haben, die haben das Risiko für einen Schlaganfall ja auch per se. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, weil natürlich eine Lyse ein unmittelbares, herbeiführbares Ereignis ist, das dann ja auch zum Tod führen kann. Und das andere ist ja ein Risiko, mit dem die Patienten dann halt im Zweifelsfall rumlaufen, aber auch kardiovaskulär abgeklärt werden können. Oder wie meinten Sie das?
Naja, dass sie lysieren, bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass dann ein Schlaganfall auftritt, sonst würde man ja gar nicht lysieren. Und andersrum, die Patienten mit einem Zentralarterienverschluss, aber auch mit Arterienastverschluss und mit retinalem Venenverschluss, bringen als Ursache kardiovaskuläre Risikofaktoren mit. Und wir wissen, dass das Risiko, einen Schlaganfall, sowohl hämorrhagisch als auch ischämisch, als auch einen Myokardinfarkt nach dem Verschlussereignis am Auge zu erleiden, unabhängig von dem, was wir am Auge oder am Körper machen, sehr hoch ist. Und zwar am höchsten in der ersten Woche, dann im ersten Monat und dann wird es weniger.
Wie hoch so ungefähr?
Ich habe 1,53 als relatives Risiko in Erinnerung, aber je nachdem, wie man es betrachtet und auswertet. Deswegen haben wir auch die ersten Jahre während und nach Eagle-Studie dafür gekämpft, dass es überhaupt in der Neurologie landet, dass Patienten mit Zentralarterienverschluss auf die Stroke-Unit gehören. Deswegen steht in der S2-Leitlinie drin, die gehören auf die Stroke-Unit. Ich kann nichts am Auge tun oder nichts Weltbewegendes am Auge tun, aber die müssen kardiovaskulär abgeklärt werden, genauso wie ein Schlaganfall behandelt werden, damit die eben keinen Schlaganfall als zweites Ereignis eine Woche später oder einen Monat später bekommen.
Aber eine Lyse kann man ja auch nicht präventiv machen. Die wirkt ja dann nicht großartig nach. Ja. Also ich will da gar nicht großartig dagegen sein. Ich frage mich nur irgendwie, also mir ist das tatsächlich ziemlich nachgehangen, dass ich dachte, also das ist ja schon ein gefährlicher Eingriff ist. Und jetzt haben wir 2 sehr gute Studien, die halt sagen, dass es nicht den gewünschten Effekt hatte im Vergleich zu 300 Milligramm Aspirin, was ja wiederum jetzt nicht schaden kann. Also wir könnten dem Patienten jetzt ja auch sagen, oder im Rahmen der guten öffentlichen Aufklärung ja jetzt auch ergänzen, wenn sie was haben, nehmen sie sich das nächste Aspirin und immer rein damit. Das wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Oder wie sehen Sie das? Also ich meine, klar, wir haben jetzt die letzte Studie noch, die läuft und die auch wirklich methodisch total gut klingt. Und eine wichtige Information wäre, wem das was bringen kann. Aber wenn da jetzt nichts rauskommen würde, dann würde es doch eher schlecht aussehen für die Lyse, habe ich mir jetzt gedacht.
Ja.
Also ich wusste jetzt nicht genau um die neue Studie, deswegen hänge ich da jetzt gerade so dran, aber ich will da überhaupt nicht zu sehr gegen sein. Wir müssen dann nochmal miteinander sprechen, wenn die draußen ist, die Studie.
Wenn sie so fertig rekrutiert ist. Also alle, die zuhören, müssen wissen, dass es die Revision-Studie gibt und sich erkundigen, wo ihr nächstes Zentrum ist und da die Patienten hinschicken.
Muss ich auch mal dringend machen.
Ja. Es gibt eine sehr gute Homepage und ganz viele Zentren, die mitmachen in Deutschland. Aber ich habe irgendwo gelesen, also es sind ja Vorarbeiten erfolgt und man sieht eben auch ganz, ganz fantastische Visus-Ergebnisse, eben 0,5, 0,7 Logma oder viel besser, ja, bis hin zur vollständigen Wiederherstellung des Sehens, wo man natürlich, wenn die Lyse durchgeführt wurde, im Nachhinein nicht sagen kann, ob es an der Lyse lag oder ob genau dieser Patient das Glück gehabt hätte, dass er auch von alleine seine wieder reprofundiert und diese fantastische Sehschärfe erreicht. Und um eben rauszufinden, ob das was bringt, darf man nicht nur behandeln und sagen, ja, die sind ja alle besser geworden, wir machen das jetzt bei allen, sondern man muss halt die einen behandeln und die anderen nicht und sie dürfen nicht wissen, ob sie behandelt werden. Mhm. Und dafür ist es wichtig, auch noch die dritte von diesen drei Studien abzuschließen.
Absolut.
Und zu rekrutieren fleißig, weil die anderen, ehrlich gesagt, natürlich versucht man so ehrlich wie möglich und auf den vielleicht auch nicht immer in Hülle und Fülle bereitliegenden Informationen zu kalkulieren. Die Autoren, was die sehr gut machen, finde ich, sie beschreiben ja, wie sie auf diese Fallzahl gekommen sind, mit welchen Effekt sie angenommen haben.
Ich glaube, darauf würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr eingehen an der Stelle, weil die Zeit da nicht mehr reicht.
Genau, also wen das interessiert, soll das gerne in der Publikation nachlesen. Das ist sehr gut beschrieben und man muss sich halt in der Studienplanung vergegenwärtigen, was ein enormer Aufwand das ist und immer den Weg finden, so viele wie möglich und so viele wie nötig. Und vielleicht waren es in TEA und CRAOS-Studie nicht genügend Patienten.
Und noch ein letztes Wort zu den Studien, bevor wir die Überlänge jetzt komplett sprengen. Die TEA hat das Ganze mit der alte Blase untersucht und die Ten Kraus hier mit der Tinekte Blase. Also wer jetzt sagt, okay, vielleicht geht's mit einem anderen Medikament zur Lyse einfach besser, auch das ist getestet worden. Also es bleibt jetzt gerade wirklich auch aktuell mit der noch laufenden oder anlaufenden Studie sehr spannend. Aber da passiert gerade wirklich viel und es lohnt sich sicherlich, das zu verfolgen. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Pielen, dass Sie uns da so mit reingenommen haben. Da hätte es ja echt keine bessere für geben können als Sie, dass Sie da mit uns drüber sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Ja, ich bin sehr froh, dass Sie dabei waren jetzt in den letzten Folgen. Ich freue mich, dass wir da miteinander drüber sprechen konnten. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, Frau Professor Pielen, wenn es um die Revision-Studie geht.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar, dann ist das also abgemacht. Und ich freue mich, wenn es dann soweit ist. Ich danke Ihnen, lieber Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie haben genauso viel mitgenommen wie ich. Und ich danke auch Bayer nochmal fürs Möglichmachen, dass wir uns damit jetzt so intensiv befassen durften, dass das zustande gekommen ist. Vielen Dank fürs Einschalten. Ab nächster Woche geht's hier mit dem Glaukom weiter. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.